Was erwartet uns in diesem Medienjahr? Welchen Gedanken sollten wir gedacht haben? Welchen Text gelesen haben? Was sollten wir uns angeschaut haben, wenn wir in diesen Medien arbeiten? Und welche Schlüsse ziehen wir daraus für unsere Arbeit, unsere Verantwortung und das, was wir tagtäglich so tun, wenn wir in diesen Medien arbeiten? Darum geht's in dieser Folge von This is Media Now. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts zurück aus der Winterpause. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, erholsame Tage und seid gut in das neue Jahr gekommen. Ja, dieses Jahr 2026, das jetzt heute, wo wir aufnehmen, 21 Tage alt ist und diese 21 Tage bieten schon jetzt genug Stoff für einen eigenen Jahresrückblick. Die Proteste im Iran, Donald Trump macht und sagt Dinge, die die Welt auf den Kopf stellen und wem da noch nicht genug der Kopf schmiert, vor allem schmiert, genau, es geht schon los, schwirrt, wollte ich natürlich sagen, vielleicht schmiert der Kopf auch manchmal, wer weiß das schon, schwirrt, wollte ich sagen, vor allem, wenn wir in der Medienbranche arbeiten, wenn wir uns mit all diesen Themen beschäftigen, und wem da der Kopf noch nicht genug schwirrt, wie gesagt, gibt es ja auch noch diese Entwicklung rund um künstliche Intelligenz, digitale Abhängigkeiten, wirtschaftliche Probleme, auch all das geht 2026 nahtlos weiter. Bei all dem ist es, glaube ich, nicht schlecht, einen Kompass zu haben, einen Kompass, an dem man sich orientieren kann, wenn man in dieses Jahr blickt und schaut. Und das versuchen wir hier bei den Medientagen München ja immer ein bisschen zu geben und zu sein mit unseren bescheidenen Mitteln. Und wie wir das tun, natürlich einmal hier im Podcast alle zwei Wochen, aber, und das ist direkt zu Beginn eine große Empfehlung von mir, auch in unserem Blog der Medientage München gibt es regelmäßig alle Medienthemen, Entwicklungen in schriftlicher Form nachzulesen, aufbereitet, vor allem von der Chefredakteurin des Blogs und meiner Kollegin Petra Schwegler. Und ich freue mich total, dass sie, ausgerechnet sie, mein erster Gast im Jahr 2026 ist und mir gegenüber sitzt. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
Hallo Lukas, ich fühle mich total geehrt, dass ich heute, wo wir doch so viel zusammen arbeiten und zusammen stemmen und zusammen meistern und auch Spaß haben dabei, einfach mal bei dir zu Gast sein darf, bei dir und deinem Kaktus hier im Podcast-Stüberl. Ich finde es großartig.
Schau mal hinter mich, der hat ja die Winterpause überlebt, eigentlich der Kaktus. Aus. Super.
Ja, der wehrt sich.
Der wehrt sich. Der ist resilient. Ja, das ist ein Grund, warum ich Kakteen so mag. Sie sind resilient und wieder borstig und das hilft ja vielleicht auch uns ab und zu in diesen Zeiten, wenn wir diese Charaktereigenschaften haben. Petra, warum du hier bist, einmal kurz erklärt. Natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir wollen so ein bisschen vorausschauen in dieser ersten Folge auf das Medienjahr 2026, was wir so erwarten thematisch, womit wir uns natürlich in unseren Konferenzen, du im Blog, ich hier im Podcast, so beschäftigen werden voraussichtlich. Wir wollen das aber nicht einfach nur so in einem Gespräch machen, sondern anhand von so ein paar Tipps und Empfehlungen, die du mitgebracht hast. Ich habe auch ein paar dabei. Wo wir glauben, das sind Dinge, die man mal gelesen, gehört, gesehen haben sollte, wenn man in dieses Medienjahr geht, wenn man in dieser Medienbranche arbeitet. Und lass uns doch einfach reinstarten in unsere Jahresvorausschau anhand von Tipps und Empfehlungen aus dem Hause Schwegler Schöne hier im kleinen Podcast-Studio. Deswegen fange ich mit meiner ersten Frage auch gleich mal an, die gleich so ein bisschen philosophisch daherkommt. Liebe Petra, 2026, wenn man in diesen Medien arbeitet, welchen Gedanken sollte man gedacht haben?
Tja, Lukas, du hast ja schon sehr, sehr komplex geschildert, dass diese ersten drei Wochen des Jahres 2026 ja eigentlich schon ein Jahresrückblick wert wären. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da einen Gedanken habe. Also ich habe einen komplexen Gedanken. Also
sehr gut.
Was man sich denken sollte, wir sollten Pausen machen. Wir sollten mehr sacken lassen. Wir sollten wieder Mut zur Grauzone haben und zurück zum Kompromiss finden. Die Grenzen anderer achten und es tatsächlich auch machen wie die Briten. Ich glaube, wir brauchen manchmal einfach mehr Humor.
wie, es machen wie die Briten. Also zumindest humortechnisch. Nicht politisch unbedingt immer.
Nein, also nicht, aber nein, nicht leichtfüßig, sondern tatsächlich manchmal in manchen Situationen sich zu denken, oh, das Leben haut mir jetzt echt Zitronen hin, jetzt mache ich eine gute Limonade draus. Mhm. Weil ja, es ist komplex, herausfordernd, es ist für viele Leute anstrengend. Das wollen wir alles gar nicht schönreden, aber wir müssen was damit machen und mit Zuversicht daran gehen. Und hinter diesen komplexen Gedanken steckt einfach mein Appell, lasst uns ein bisschen zuversichtlich sein.
Also Zuversicht, ein wichtiger Faktor, und wie die Briten das machen. Ich finde immer als Beispiel, die meisten von euch haben es wahrscheinlich gesehen, die Serie Afterlife von Ricky Gervais, die ein unglaublich schweres Thema, sehr britisch, humorig aufbereitet. Und das steht für mich so sinnbildlich immer für die Art des Humors der Briten. Mit dem Thema in dem Fall geht es viel um Tod, Verlust und Trauer, Depressionen, und das aber trotzdem mit diesem schwarzen britischen Humor anzureichern und dann trotzdem zu lachen, auch bei solchen Themen. Das ist vielleicht ein guter Gedanke zum Start ins Jahr.
Und ein Sehtipp. Also,
und auch noch ein Sehtipp.
Und ein Sehtipp auf jeden
Wahnsinn,
Fall.
Wahnsinn, ja. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich hoffe, ihr habt es gesehen, gibt es auf Netflix. Unbedingt anschauen, würde ich sagen. Ich beantworte meine eigenen Fragen ja auch heute. Es ist anders als sonst. Der Gedanke, den ich mitgebracht habe, ist so ein bisschen entstanden aus einem Teaser für eine Dokumentation, die ich Ende des Jahres auf ARD oder ZDF, ich bin mir ehrlicherweise nicht mehr sicher, lief. Ich habe die Dokumentation auch nicht gesehen, transparenzmäßig, aber ich habe im linearen Fernsehen einen Trailer zu dieser Dokumentation. Es ging irgendwie um, wie ist die Stimmung im Land, welche Probleme gibt es, so ein bisschen in diese Richtung ging das thematisch. Und die Doku wurde anmoderiert mit dem Satz: Das Land ist gespalten. Und da denke ich mir ganz häufig, ist es das? Und das führt mich zu meinen Gedanken, nicht immer mit der ersten Annahme in solche Themen reinzugehen. Das ist mein Gedanke. Weil wir haben ganz oft gewisse Annahmen, die wir so ein bisschen wie eine Monstranz vor uns hertragen und dann auch in unsere journalistische oder Medienarbeit so ein bisschen mit reinnehmen. Für mich ist die Gesellschaft ist gespalten, zum Beispiel ein so ein Satz, der ist schnell gesagt ist, der oft gesagt ist, aber wenn man sich auch soziologische Arbeiten zum Beispiel anschaut, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, gespalten hieß sie, auf der einen Seite stehen die anderen und auf der anderen Seite stehen die anderen, aber so ist es halt nicht, so einfach ist es nicht und es ist sehr viel komplexer und ich finde, dass wir mit solchen Sätzen komplexe Probleme manchmal zu sehr vereinfachen in den Medien. Und da gibt es ganz viele andere Sachen. Ein zweiter Satz, der mich auch immer ein bisschen nachdenklich macht, den wir auch schnell sagen, ist, ja, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt ja. So, das mag sicherlich in manchen Fällen stimmen, aber es gibt auch hier sehr viel Differenzierung, glaube ich. Wir sehen auch zu diesem Trend, es gibt immer einen Gegentrend. Wir sehen teilweise stundenlange Podcasts, die große Fangemeinden haben zum Beispiel, oder auch lange Dokumentationen, dass wir ein bisschen in diesem Jahr also ein bisschen rauskommen aus diesem, wir haben irgendwie diese festen Annahmen, wie diese Gesellschaft ist, wie die Menschen irgendwie, für die wir diese ganze Arbeit in den Medien machen, wie die so sind und was da die Probleme sind, ein bisschen aus vorschnellen Annahmen wieder rein in die Analyse und ergebnisoffen solche Dinge angehen und auch dann den Teaser für eine Dokumentation, die bestimmt dann gut war. Ich kann mir die journalistisch sicherlich gut war, aber die Verkaufe alleine wieder damit anfing, die Gesellschaft ist gespalten. Und dann wieder mit Bildern, Gegenschnitt von irgendwelchen Demos von der rechten Seite, Schnitt gegen andere Dinge. Also, dass wir aus diesen vorschnellen Annahmen rauskommen. Das ist ein Gedanke, den ich auch für mich selber, ehrlicherweise, auch in diesem Podcast habe ich sicherlich schon mal gesagt, die Gesellschaft ist gespalten, dass man da so ein bisschen vielleicht rauskommt und wieder die Komplexität der Welt ein bisschen mehr beachtet.
Ja, genau deswegen. Also ich habe, glaube ich, wir sind uns da gar nicht uneinig mit meinen Gedanken, weil ich genau das auch so sehe, dass wir tatsächlich anfangen müssen, vielleicht auch mal nicht nur bis 10, sondern bis 20 zu zählen, mal Dinge eben sacken zu lassen, zu hinterfragen. Wir haben es ja eigentlich auch gelernt, wir sind ja beide ausgebildete JournalistInnen, und dass wir einfach nochmal das so machen, wie wir es eigentlich machen sollten. Einfach nochmal einen Schritt zurücktreten, drüber nachdenken, auch die Gründe manchmal erfragen, was steckt denn dahinter. Weil das ist einfach schon das Urteil, die Gesellschaft ist gespalten. Aber was ist denn der Grund, warum ich zu dieser Aussage komme? Das mag sicher in so einer Dokumentation geklärt sein, aber wir haben auch das Phänomen mittlerweile, und da komme ich jetzt schon ein bisschen zur Aufmerksamkeitsspanne. Viele lesen nämlich nur noch solche Headlines, ja, und gehen nicht mehr in die Tiefe aus verschiedensten Gründen. Und dann haben wir den Salat, dann sind diese Feststellungen im Markt. Und da möchte ich, glaube ich, da sind auch die Medien dazu angehalten, diese Angebote zu liefern, dass man sich Meinung bilden kann aufgrund dessen, dass man mehr weiß, dass man zum Beispiel versteht, warum Dinge einfach so sind, wie sie sind oder entstehen. Und es ist wahnsinnig schwierig geworden, weil dieser globale Irrsinn, der rüberschwappt aus den USA, natürlich auch uns tatsächlich ergreift. Und ich habe es noch nie erlebt, ich bin jetzt dann dieses Jahr 30 Jahre im Job, ich habe es noch nie erlebt, dass wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, menschlich und auch privat alles so zusammenkommt. Du kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe, weil alles irgendwie verwoben ist miteinander und dir die Sorge um Themen und die Beschäftigung mit Themen, dass das überhaupt nicht mehr nachlässt. Also das ist sicher eine anstrengende Zeit. Ich glaube, anstrengend ist ein Begriff, der ganz gut passt für dieses Jahr. Und da rauszufinden, glaube ich, kann es helfen, was du gesagt hast. Und ich denke auch, wir sollten, wie gesagt, manchmal einfach bis 20 zählen.
Ja, also ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr einmal tief durchatmen, bevor man irgendwie und Dinge einfach hinterfragen. Also einfach Grundhandwerkszeug.
Und wie die Briten einen Tee trinken.
Und einen Tee trinken. Ja, Petra nimmt ihre Tasse in die Hand, trinkt einen Schluck Tee und wir können mit der zweiten Frage direkt weitermachen. Welchen Text bzw. welches Buch sollte man denn in diesem Jahr als Medienschaffender gelesen haben? Ich sehe da eins auf dem Tisch liegen übrigens.
Ja, du siehst eins auf dem Tisch liegen, weil ich mich das gerade, also Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich ein Fan der deutschen Sprache bin. So, und so habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Und zwar ist es relativ neu von Roland Kellbrand, von der Schönheit der deutschen Sprache. Auch schon wirklich der Titel spricht mich an. Und die Unterzeile lautet sehr richtig eine Wiederentdeckung, denn wir haben tatsächlich die Situation, dass wir lieber Anglizismen nutzen, dass wir viel Marketing-Buzzwords nutzen, gerade auch in den Medien. Und wenn wir zum Thema KI kommen gleich, vielleicht noch in diesem Gespräch.
Ach, vielleicht auch nicht.
Es gibt ja unzählige Studien, die schon Anfang dieses Jahres rausgekommen sind. Und ein Tenor ist bitte zum Thema KI: Wie wollt ihr euch da abgrenzen? Unterscheidbarkeit. Macht was Eigenes. Und es ist nun mal so, dass die KI nichts neu erfindet, sondern vorhandene Dinge neu bearbeitet, neu zusammenstellt. Und in diesem großen Wust, das im Internet finden, finden sie halt auch viel, viel, viel Marketing-Buzz, diese KI-Tools. Und man merkt einfach, wenn jemand mit Liebe einen Satz einfach mal wieder selbst schreibt. Also ich bin da echt ein Fan von Wiederentdeckung der deutschen Sprache. Es gibt so schöne Begriffe. Warum muss man awesome sagen? Man kann ja auch mal bezaubernd oder reizend sagen. Hey, das klingt doch geil.
Reizend ist ein schönes Wort übrigens, finde ich auch.
Toll.
Ja.
Ja.
Reizend.
Reizend.
Reizender Vorschlag. Naja, total. Wir haben übrigens intern für alle da draußen, es gibt Petras Schreibwerkstatt bei uns in der Firma, weil Petra nämlich durch ihre lange Erfahrung, sie hat sie ja selber schon angeschrieben, unsere große Schreiberin ist intern, den Blog ja auch ganz viele Texte zum Beispiel selber schreibt, in ihrem Leben schon unzählige Texte geschrieben hat. Wir haben just letzte Woche, jetzt wo wir aufnehmen, ihren 500. Blogbeitrag für die Medientage München feiern dürfen. Und wenn jemand hier intern Expertin für die Schönheit der deutschen Sprache, Sprache ist, dann ist das unsere Petra. Deswegen wundert mich das auch wenig, dass du diesen Tipp mitbringst.
Ja, es ist halt, also was auch noch dazu kommt, Roland Kellbrand verurteilt zum Beispiel den Dialekt nicht, sondern er feiert ihn. Und das finde ich sehr schön. Wir sind die Medien Bayern. Wir haben tatsächlich auch ein paar Native Speaker hier im Haus, so ganz bohrische.
Und dann sitzt der Westfale hier gegenüber.
Da sitzt der Westfale. Wir haben auch eine Ostfriesin. Also wir haben wunderbare Dialekte und sie werden nicht verurteilt, sondern ganz klar beschrieben, sie waren der Anfang. So. Und das ist sehr schön, weil es auch für das Thema Identität
total
steht.
Ja.
Und ich glaube auch, wenn wir darüber reden, was Medien dieses Jahr machen müssen, also wenn wir diese Tipps geben, wenn wir nach vorne blicken, ist es ganz wichtig, stiftet Identität, sorgt dafür, dass ihr für Nähe sorgt. Ihr müsst die Medien der Menschen vor Ort sein. Und da gehört auch mal dazu, dass jemand eine Klangfärbung hat, die vielleicht nicht so ganz nach Hannover passt. aber zumindest nach München oder nach Olpe, ja, oder nach Hamburg. Es gibt so wunderschöne Klangfärbungen. Lasst es einfach durchkommen. Die Menschen fühlen sich vielleicht auch näher, gerade im Radio und im Fernsehen.
Ja, total. Lokale Identität, auch, glaube ich, ein großes Thema. Gerade angesichts dieser ganzen Krisen um uns herum ist es, glaube ich, etwas, lokale Identität einfach mehr zuzulassen, nicht als Schwäche, sondern als absolute Stärke zu begreifen, Menschen, lokale Stimmen, also den Stimmen vor Ort, den Menschen vor Ort eine Stimme zu geben, so rum. Und das kann und muss, glaube ich, eine verstärkende Aufgabe von Medien auch in diesem Jahr speziell werden. Wenn alles, das große Weltgeschehen uns droht zu erdrücken, einfach da sich drauf zu konzentrieren, wo man selbstwirksam wirklich werden kann und wo die Menschen auch selbstwirksam werden können und das als Lokalmedium oder auch als, egal was für ein Medium, trotzdem sich zu schauen, weil jedes Medium sitzt ja irgendwo, sich da irgendwie auch im Umfeld umzuschauen und da zu sehen, wie können wir hier denn unseren Beitrag für Demokratie, für Zivilgesellschaft leisten. Ja. Das ist auch ein schöner Gedanke, abgeleitet von dem Plädoyer dafür, die deutsche Sprache doch mehr zu wertschätzen und zu feiern mit all ihren Facetten und ja auch Dialekten, die sie ja hat, ist ja eine unglaublich vielfältige Sprache, aus darf man ja wirklich an dieser Stelle so sagen.
Und sie ist reizend.
Sehr schön. Sehr reizend. Reizend weiß ich gar nicht, ob mein Tipp, mein Buch reizend ist. Ich fand es aber sehr interessant. Und zwar ist es das kleine soziologische Buch Misstrauensgemeinschaften von Aladin El-Mafalani, den Soziologen, der beschreibt die These, dass sich Vertrauen bzw. Misstrauen in der Gesellschaft, und wir reden auch in den Medien ganz viel, und ich glaube, das wird das Jahr, wo Vertrauen eins der zentralen Themen in den Medien sein wird. Wir reden da ganz viel drüber, und er sagt, Vertrauen, oder seine These ist, Vertrauen verschwindet nicht unbedingt wegen Themen, also wir reden ja ganz viel über Migration zum Beispiel, über so diese ganzen typischen Kulturkampf-Themen wie Gendern oder wie, keine Ahnung, dass da irgendwie sich die Leute aufspalten, dass da irgendwie deswegen Vertrauen verloren geht, weil Medien über bestimmte Themen nicht genug berichten und so weiter. Er ist eher der Auffassung, dass sich grundsätzlich die Gesellschaft aufspaltet in Menschen, die dem System als Ganzes, also der Demokratie als Ganzes, nicht mehr vertrauen und die noch vertrauen. Und das macht diesen Blick für mich weiter auf das Thema Vertrauen. Also wir reden ganz viel, welche Verantwortung haben wir Medien, da können wir auch gerne gleich drüber reden, und wir haben eine Verantwortung, aber erstmal anzuerkennen, dass das Thema ein viel, viel größeres ist. Also warum entsteht Misstrauen? Wir leben in einer unglaublich komplexen Welt, wo keiner mehr so ganz genau die Akteure, die für das Funktionieren des Systems, sei es technologisch, sei es der Staat, sei es andere Systeme, irgendwie diese Personen dahinter sind nicht mehr greifbar, und man muss einfach irgendwie Menschen vertrauen, die man gar nicht kennt, die einfach weit weg sind. Man muss Systemen vertrauen, wo man nicht weiß, wie funktionieren die einfach. Und diese Komplexität führt verständlicherweise zu mehr Misstrauen, weil man einfach nicht genug weiß über diese Systeme, und Vertrauen hat ja auch viel mit, ich weiß schon mal irgendwie grundsätzlich über etwas auch ein bisschen was zu tun. Das ist das eine, und das andere natürlich all die Krisen, die wir uns um uns herum sehen. Und diese Gemengelage führt dazu, dass eigentlich es viel wichtiger wäre, dass Menschen vertrauen, weil gerade jetzt wäre Vertrauen in Institutionen eigentlich wichtig, aber Misstrauen größer wird. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, an dem auch die Medien natürlich stehen und wo sie eine Verantwortung haben. Aber ich finde diesen großen, weiten Blick auf das Thema Vertrauen und woher kommt eigentlich Misstrauen, und das Misstrauen auch in Medien nicht immer unbedingt was mit damit zu tun hat, dass wir alle scheiße arbeiten, was natürlich nicht so ist, weil es ganz viel tolle Medien Arbeit gibt, und daraus dann Schlüsse zu ziehen und das Thema von der Seite zu betrachten und nicht von der Seite, ja, vielleicht haben wir in den letzten Jahren zu unkritisch über zum Beispiel Migration berichtet, was ja oft ein Thema ist, wo sich Misstrauensdebatten dran entzünden. Das ist mein Tipp, weil es so den Blick auf Vertrauen nochmal neu aufmacht, auf dieses große Wort Vertrauen. Fand ich so ziemlich spannend auch.
Vertrauen, das mittlerweile tatsächlich notwendig wäre, tatsächlich im Gesellschaftlichen, ja, im Wirtschaftlichen, im Politischen. Also es betrifft wirklich wieder alles. Ja. Also wir haben ein ganz großes Problem damit, auch wenn wir gerade nach Davos gucken. Vertrauen ist da nicht mehr unbedingt. Verlässlichkeit und diese Dinge. Ja, finde ich einen guten Tipp.
Genau, das ist der Punkt. Und natürlich haben Medien auch eine eigene Verantwortung dabei. Und natürlich ist es auch das Thema, wie gewinnen wir denn als Medien Vertrauen zurück? Es ist aber nicht nur eine Medienaufgabe. Also es ist eine Gesamtaufgabe als Demokratie, als Gesellschaft, alle Institutionen, die dazugehören, Vertrauen aufzubauen. Und da auch vielleicht noch an der Stelle gesagt, Vertrauen ist ja auch nie eine Einbahnstraße. Also wenn die Institution oder auch wir Medien, das gilt für Medien genauso, wenn wir Vertrauen erwarten von den Leuten, müssen wir auch Vertrauen geben. Also wir müssen den Menschen Vertrauen, jetzt im Sinne vom Staat gesprochen, im Moment ist es ja eher gang und gäbe zu sagen, ihr seid alle faul, ihr macht alle nur blau und ihr seid alle irgendwie immer krank. Wie soll da Vertrauen gegenseitiges entstehen bei den Vorwürfen und bei Medien genauso? Auch wir müssen uns fragen, und da komme ich zur Medienverantwortung, Vertrauen wir denn unseren Rezipienten genug? Vertrauen wir den Leuten da draußen, dass sie Dinge auch mal komplexer verstehen wollen, dass sie vielleicht auch, es gibt ja in der Journalistenausbildung, zumindest gab es bei mir diesen furchtbaren Satz, man muss immer vom dümmstmöglichen Leser ausgehen. Ich fand das damals schon furchtbar und finde es auch weiterhin furchtbar. Ich weiß schon, was dahinter steckt. Natürlich, dass man komplexe Sachen einfach erklären muss, das weiß ich schon. Aber dass man immer so sich von oben herab so ein bisschen mit Menschen und ihren Themen beschäftigt, das beobachtet man durchaus ja schon auch immer noch. Und dass man da halt das auch Vertrauen schenkt, das finde ich immer wichtig.
Wollen wir dieses Motto ersetzen noch Medien für alle? Das vielleicht besser.
Das ist ja genau. Und das ist auch eine Antwort, die Aladin El-Malfalani dann übrigens gibt, dass er halt sagt, wie entsteht denn Vertrauen oder wie können wir Vertrauen vielleicht zurückgewinnen oder die Misstrauenden wieder mehr zu Vertrauenden machen, wie er das dann nennt, ist genau das. Es ist die Arbeit, auch da wieder, die Arbeit vor Ort, dass man einfach alle Perspektiven mit einbezieht und irgendwie auch diese Perspektivendebatte ist ja eine, die oft sehr eindimensional geführt wird, finde ich, in den Medien. Da geht es dann ganz schnell darum, wir vergessen immer die konservative Perspektive. Aber das ist mir auch zu eindimensional gedacht. Also, weil wir haben so viel unterschiedliche Perspektiven, Lebensentwürfe in diesem Land. Und auch die konservative Perspektive gibt es ja auch nicht. Also was ist denn die konservative Perspektive? Auch konservative Menschen beschäftigen sich nicht den ganzen Tag mit Migration. Und die haben auch ganz viele andere Themen in ihrem Leben. Und dass man da halt einfach wegkommt von diesem Schwarz-Weiß, von diesem, es gibt nur konservativ links oder keine Ahnung, sondern es gibt einfach so eine unfassbare Perspektivenvielfalt, Medien für alle. Und dass man
Mut zur Grauzone.
Genau, und dass man das halt in der Arbeit wieder, dass man halt wegkommt von diesem Schwarz-Weiß. Ich glaube, das wäre ein Beitrag, den Medien zu diesem Vertrauensthema leisten
ja,
müssen.
Ja, wo sie auch tatsächlich einen Gegenpunkt setzen könnten. Denn es ist tatsächlich so, gerade Social Media hat dazu geführt, dass sehr viel Schwarz-Weiß-Denken auch da ist. Also nicht allein, aber tatsächlich. Und das Schlimmste ist, wenn jemand auf einer Seite eingeordnet wurde, das ist dein Freund, wenn der plötzlich die Meinung ändert und auf weiß wechselt, dann ist er plötzlich der größte Feind. Also das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren, die gesteuert von Social Media durch Algorithmen, weil man ja im Prinzip sich immer in dieser Bestätigungsbubble befindet, stark befeuert wurde. Und das hat sehr, sehr viel kaputt gemacht zwischenmenschlich. Also das müssen wir nicht behaupten, das ist durch Studien auch belegt. Und da muss was getan werden. Das ist ganz wichtig. Und dass es auch okay ist, wenn ein Freund und eine Freundin mal eine Meinung wechselt und dass es auch okay ist, wenn die Gegenseite eine andere Meinung hat. Denn ich kann ja davon lernen. Ich muss vielleicht zuhören. Aber das wird auch natürlich nicht von Politik und Medien vorgespielt. Das ist ein Problem geworden.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch da ein größeres Thema. Jetzt waren wir schon bei Social Media. Es passiert ja nicht nur Scheiß und Streit und Hass auf Social Media. Manchmal kann man sich ja auch inspirieren lassen. Und dafür sind diese Plattformen ja durchaus auch immer noch gut, bei allem berechtigten Kritik. Welchem Social Media Account sollte man als Medienschaffender denn folgen 2026?
Ganz ehrlich, dem wirklich guten, sehr, sehr nachhaltigen Journalisten aus Österreich, dem Armin Wolf. Mhm. Bin ein ganz großer Fan, schon seit vielen Jahren, vom ORF ZIP2 News Anchor. Armin Wolf ist ja wirklich eigentlich ein Star in Österreich mittlerweile, ist aber trotzdem nie abgehoben und immer diese Haltung, ich trete zurück, ich schaue mir die Dinge an, ich bleibe neutral. Ich zeige auch Haltung im Sinn von, ich mache das korrekt. Also das ist echt ein Vorbild für JournalistInnen. Ich finde ihn auch als Menschen interessant. Das ist etwas, was ich mir immer gern angucke. Also wenn ich da habe ich nie irgendwie das Gefühl, also es sind auch Themen und Dinge, die er manchmal äußert, die mir selber nicht gefallen. Das ist nicht immer meine Meinung.
Aber muss man dann auch aushalten, das hatten wir ja gerade.
Halte ich aus. Also ich folge überhaupt gern Menschen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt meiner Meinung sind, auch auf LinkedIn, aber die vielleicht auch aufgrund ihrer Arbeit, ihrer Erfahrung der vielen Jahre, auch in der Politik oder in hohen wirtschaftlichen Positionen, die Situation hatten, dass die anderen die Dinge entscheiden, die wir manchmal nicht verstehen, ganz nahe kommen und dadurch auch eine andere Sichtweise haben. Also ich habe zum Beispiel mit Interesse diese Woche einen LinkedIn-Post von Bela Ander gelesen, der heute Podcaster ist und aber auch Regierungssprecher von Gerhard Schröder war. Der hat auf Grönland, diese ganze Grönland-Debatte, eine ganz andere Sichtweise, weil er tatsächlich auch diese Machtspielchen auch anders einschätzen kann als unser einer. Oder wenn ich in die Schweiz gucke, da gibt es einen PR-Gott, der heißt Cyril Luxinger, der sehr, sehr lange in der Wirtschaft unterwegs war und auch Dozent ist. Das ist auch nicht immer meine Meinung, aber er kann wahnsinnig gut Mechanismen erklären zwischen Wirtschaft, Öffentlichkeit und auch eben Medien. Mhm. Und das finde ich einfach interessant, auch wenn es nicht meine Meinung ist. Mhm. Und das ist so lehrreich. Und ich würde ganz gerne appellieren, dass mir Menschen tatsächlich auch Social Media und diese Accounts, auch LinkedIn, einfach mal nutzen, eigentlich auch um zu sehen, was sind da für Meinungen, um zu lernen, ja, um zu verstehen. Und nicht einfach nur zu reagieren, sondern einfach durchlesen. Ich muss auch nicht immer reagieren, das will ich auch gar nicht. Ich lese sehr, sehr viel, aber ich schaue es mir an, lasse es sacken und denke mir, oh hey, ich verstehe es jetzt vielleicht, ja, auch wenn ich es nicht gut finde.
Ja, und aus diesem, was ja schnell passiert, weil die Plattformen ja auch ein bisschen so designt sind und die Algorithmen einen so ein bisschen dahin treiben, rauskommen, ich suche nur Bestätigungen für meine Meinung, die ich eh schon habe auf diesen Plattformen.
Ja, genau.
Und wir schließen uns dann da auf diesen Plattformen zu den schon beschriebenen Misstrauensgemeinschaften zusammen und so entsteht dann irgendwie nur noch ein Gegeneinander, sondern sich auch mal inspirieren lassen, andere Meinungen zulassen. Da sind ein paar gute Tipps dabei. Ich werde versuchen, das alles auch in die Shownotes zu packen, im Nachhinein natürlich.
Ich hätte noch einen Tipp.
Okay.
Wen ich auch sehr, sehr gern lese und verfolge und auch Newsletter immer abonniert habe, das ist tatsächlich Sascha Pallenberg, der schon seit, ach Gott, 20 Jahren wahrscheinlich über Netzkultur schreibt, aber er war sehr lange in Asien ansässig und war da eher so ein brotloser Blogger. Das Angenehme ist, also er hat wahnsinnig Ahnung von dieser Netzwelt, aber er blickt auf dieses Deutschland teilweise noch mit dieser Sichtweise von außen. Wie gut es tut, und das auch sehr gut und sehr klug. Also er hat auch nach wie vor, er war auch Gründer von Mobile Geeks, ist vielleicht ein Begriff. Und ich finde das unglaublich interessant zu sehen, wenn jemand sehr, sehr viel Wissen aus dem oder Lebensstil aus dem Ausland mal mitgenommen hat. Eine ganz andere Haltung, wie er dann auf Deutschland blickt. Das lese ich unglaublich gern, das mag ich. Nicht nur, dass er unglaublich viel Kluges sagt über den digitalen Markt, über große Entwicklungen in dem Medienbereich. Und auch gerade was unsere Tech-Bros im Silicon Valley angeht, sondern dass er halt auch wirklich diesen etwas anderen Blickwinkel bewahrt hat. Und das ist sehr erfrischend und tut gut. Im Sinn von zurücktreten, gucken, Meinung bilden.
Da komme ich zu einem meiner beiden Tipps, der für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist. Aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen es vielleicht. Ich bin von Grund auf ja eher so ein bisschen so ein skeptischer Mensch, der gerne Dinge auch mal ein bisschen negativ sieht. Und ich versuche mich da oft auch ein bisschen selber rauszuziehen. Und wem das ähnlich geht, in dem empfehle ich Dirk von Gehlen zu folgen, weil Dirk ist so Berufsoptimist, nenne ich ihn manchmal, habe ich ihn glaube ich auch persönlich schon mal genannt, deswegen kann ich das hier im Podcast glaube ich sagen, der Dinge immer sehr konstruktiv betrachtet, vor allem halt auch mit seiner großen Digitalexpertise, die er hat und viele Entwicklungen aus Social Media und im Digitalbereich herausstellt, die auch wirklich Mut machen können, die positiv sind, die konstruktiv sind, um halt so ein bisschen zu vermeiden, dass man immer nur die negative Seite dieser ganzen Entwicklung sieht. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, wenn ihr auch die Gefahr läuft, immer alles allzu negativ zu sehen, ist Dirk immer ein ganz guter Gegenpol, Dinge positiv zu bewerten. Und mein zweiter Tipp bezieht sich so ein bisschen auf das Thema Medienkritik, die wir ja hier auch so ein bisschen machen in diesem Podcast. weil ich wichtig finde, fundierte Medienkritik nicht den Schreihälsen da draußen zu überlassen, die grundsätzlich den Wert von freien Medien oft in Frage stellen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel angreifen und am liebsten irgendwie abschaffen wollen, die eine Kampagne fahren gegen Medien, sondern fundierte Medienkritik denen zu überlassen, die grundsätzlich an dieses Mediensystem glauben und die grundsätzlich wohlwollend sind und grundsätzlich den Journalismus und Medien für unglaublich wichtig für die Demokratie halten, da empfehle ich Nadia Sabura zu folgen. Für mich eine der profiliertesten, besten Medienkritikerinnen in Deutschland, die das sehr, immer sehr fundiert und sehr klar auf den Punkt bringt, wo Fehler gemacht werden in den Medien, wo schief berichtet wird über Dinge, wo verschiedene Perspektiven einfach außer Acht gelassen werden in der Berichterstattung, teils einfach aus Ressourcengründen natürlich auch. Das ist ja auch ein großes Problem in den Medien immer, wie immer mehr auch leider, weil wir die wirtschaftliche Entwicklung sehen, die immer wieder darauf hinweist, achtet darauf, aus welcher Perspektive ihr über Dinge berichtet. Ein Beispiel für mich an Anfang dieses Jahres war zum Beispiel die Berichterstattung über Venezuela, wo wir sehr viel darüber geredet haben, was macht Trump, was sagt Trump, was passiert da. Und man sehr lange in sehr vielen Medien, das fing dann irgendwann so ein bisschen an, gar nichts über die Perspektive der Venezolanerinnen irgendwie gehört, gelesen hat. Wie geht es eigentlich den Menschen vor Ort damit? Also was passiert da eigentlich gerade? Also was ist eigentlich mit den Menschen in Venezuela? Und da weist sie immer wieder darauf hin, nehmt die Perspektive der Menschen ein. Ihr berichtet für die Menschen, für die wir das eigentlich machen. Seid machtkritisch. Und ein Beispiel oder ein Tipp wäre irgendwie gewesen, sucht euch doch freie JournalistInnen aus Venezuela, die für euch irgendwie recherchieren, die ihr dann ins Kollegengespräch zum Beispiel holt, um die Perspektive einfach drin zu haben und nicht einfach, dann steht der Korrespondent irgendwo in Rio und sagt dann und soll darüber reden, was in Venezuela passiert, sondern wirklich die Perspektive einzunehmen, die in dem Fall wichtig ist. Und das ist die Perspektive der Menschen in Venezuela. Und da gäbe es so viele tausende Beispiele, wo gerade diese Perspektiven-Geschichte, dass man allzu sehr immer so die Machtperspektive mitkommuniziert, aber sehr wenig oft die Perspektive der Menschen, die unmittelbar betroffen sind. Und da weist sie immer wieder sehr klug und fundiert darauf hin. Und das finde ich immer sehr lesens- und bedenkenswert.
Ja, ich kenne Nadja jetzt eigentlich sehr gut und ich weiß, dass sie das vor allem aus mit großem Herzblut macht. Also Das ist Herzblut und tatsächlich Liebe zum Medium. Und da muss man gar nicht so weit gehen. Also wir haben tatsächlich in Deutschland ja auch tatsächlich Situationen, jetzt kommen wieder die Wahlen. Ganz viele Regional-Lokalwahlen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit großem Wundern vor den nationalen Fernsehnachrichten saß und es ging um die Wahlen in Ostdeutschland und da war Jens Spahn damals tatsächlich auch nicht mal in der Regierung, sondern Opposition, plötzlich Gesprächspartner.
Aus Münster, aus dem Münsterland.
Naja, gut, es ist halt auch, dazu muss man sagen, selbstkritisch, wir neigen alle zur Bequemlichkeit. Ja. Es ist halt bequem, der Typ ist halt sowieso gut mit meiner Redaktion, dann frage ich ihn halt mal. Ja, genau das ist es. Man darf nicht mehr so bequem sein. Man muss den Schritt weitergehen. Und wenn halt Lokalwahlen, Regional-, Landeswahlen sind, im Ostdeutschland, dann haben da ostdeutsche Player zu stehen, ja, und nicht an Jens Spahn. So, das ist einfach so ein Thema, da muss man nicht mal nach Venezuela gehen.
Absolut.
Und sie hat absolut recht. Manchmal ist der nächste Schritt gar nicht weit und er erfolgt einfach nicht, aus Bequemlichkeit.
Ja. Ein Beispiel, was mir auch immer auffällt, auch das wird ein Thema, was die Medien zunehmend beschäftigen wird, leider, ist, wenn man über das Thema Armut im weitesten Sinne berichtet. Wir haben das letztes Jahr ganz oft anhand dieser Bürgergelddebatte irgendwie erlebt, wie dann darüber berichtet wurde. Die Berichterstattung über diese Reformideen, die es da gab und die ja jetzt dann auch umgesetzt wurden, das heißt nicht mehr Bürgergeld, sondern Grundsicherung und kommt mit härteren Sanktionen einher und so weiter. Ich will die Debatte jetzt gar nicht aufmachen. Aber auch da ist mir aufgefallen, dass jemand, der sich auch mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, dass sehr viel einfach mitkommuniziert wurde, wie die Mächtigen darüber sprechen. Und Journalismus ist in meinen Augen eigentlich immer Machtkritik in erster Linie oder kritisch den Mächtigen gegenüber. Einfach da auch ganz oft die Perspektive der Menschen wieder gefehlt hat, die das betrifft. Also, dass ein bestimmtes Bild von BürgergeldempfängerInnen im Land, glaube ich, entstanden ist, da sind durchaus Medien mitverantwortlich, diese These würde ich durchaus vertreten, weil auch da diese Gruppe, es ist keine homogene Gruppe, diese Gruppe ist so heterogen und jede Geschichte ist irgendwie anders und es gibt nicht den Bürgergeldempfänger oder die Bürgergeldempfängerin und es gibt nicht den Menschen, der in Armut lebt. Das ist so heterogen, aber wie politisch drüber gesprochen wird, entsteht halt schnell der Eindruck, es ist so eine homogene Gruppe, die alle irgendwie gleich zu behandeln sind. Und da hätten Medien die Verantwortung, diese Komplexität auch da besser darzustellen und auch mit den Perspektiven der Menschen, um die es dann am Ende geht, darzustellen.
Also der Urgedanke der Gründerväter des heutigen Journalismus nach dem Zweiten Weltkrieg war tatsächlich, man muss Journalismus als sehr gute Dienstleistung am Menschen verstehen. Und ich finde, da versagen mittlerweile viele. Mhm. Denn wenn man diese Dienstleistung ernst nimmt und sie gut macht, dann fühlen sich die Menschen angesprochen und damit kommen wir dann eigentlich auch schon auf die wirtschaftlichen Probleme von Medien, denn wenn Menschen sich von ihrem Medium angesprochen fühlen, dann sind sie auch bereit, es zu abonnieren, zu hören, dann nutzen sie es. Also, dass so viele Menschen von klassischen Medien Abstand nehmen, ist auch wirklich eine Entwicklung dieser, sage ich jetzt mal, dieser Loslösung von einer guten Dienstleistung des Journalismus, ja? Und der ist nicht bequem.
Ja.
Also da ist sehr, sehr viel, wo ich sage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mal an die Nase zu fassen und zu gucken, leisten wir das noch? Sind wir für die Menschen da? Sind wir die Stimme der Menschen? Geben wir ihnen eine Stimme? Oder zitieren wir nur die Mächtigen immer? Und momentan in vielen Formaten sehe ich das schon so. Also du hast es ja schon kritisiert.
Ja. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema, deswegen ziehe ich jetzt eine Frage vor. Welche Doku, welchen Film, welchen Podcast sollte man geschaut, / gehört haben?
Das ist aber eine komplexe Geschichte. Ja, also ich habe ja schon erwähnt, also ich finde, es hat sich selten die Arbeitswelt, also jetzt unsere Arbeitswelt als Medienmenschen, so sehr verwoben mit dem Privaten. Man kommt ja nicht mehr außen vor. Also es geht ja gar nicht mehr, man kann nicht mehr Abstand halten. Und ich habe tatsächlich mich beschäftigt, natürlich wahrscheinlich wie sehr, sehr viele Menschen, die Vorgänge in den USA, diese Big Tech Menschen, das beschäftigt mich ungemein, was da passiert, wie umfassend uns das betrifft. Und ich habe in diesem Sinne jetzt auch übers Jahr, als ich Zeit hatte, auch viele, viele Dinge geguckt. Ich bin ein großer Doku-Fan und ich kann da auch tatsächlich immer wieder nur Arte loben. Ich mag das, was die machen.
Oh ja, ja. Arte-Mediathek.
Und habe mir da tatsächlich so ein Serienabend, ganz linear und im Fernsehen, stell dir das mal vor, auch da gucke ich noch zuweilen, habe ich mir einen einen Doku-Abend angeguckt zum Thema Kapitalismus made in USA.
Mhm.
Und es wurde sehr, sehr deutlich, dass das, was wir in den letzten, ich sage jetzt mal 80 Jahren erlebt haben, seit dem Zweiten Weltkrieg, als es nicht mehr okay war, nach dem, was passiert ist in Hitler-Deutschland und die ganze Welt einfach auch nochmal wusste, taktisch und vom ganzen Gefühl her kann man das jetzt nicht so machen. Wir müssen Imperialismus sein lassen. Wir müssen manche Dinge überdenken. Das ist nicht mehr schick auf diesem Planeten. Also, dass diese 80 Jahre die Ausnahme waren. Und wir kommen jetzt wieder in die Rede. Mhm. Und das hat mich sehr erschrocken. Weil das, was gerade vorgeht in dieser zweiten Trumpschen Regierungszeit, ist eigentlich nichts anderes als das, was die Ölbarone damals durchgesetzt haben. Also insofern würde als Filmtipp momentan There Will Be Blood ganz gut passen. Mhm. Ja, mit einem genialen Daniel Day-Lewis, fast 20 Jahre alt. Das ist die radikale Denkweise, ja, das Recht des Stärkeren, das jetzt wieder Oberhand gewinnt. Es ist wirklich so, als wenn diese Mächte 80 Jahre oder zumindest die letzten 30 Jahre gewartet hätten, versteckt in der Heritage-Stiftung, dass eine Marionette kommt, die das durchzieht, was sie eigentlich haben wollen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Deswegen ja, diese Doku und Podcast hat mich leider auch in diese Richtung momentan bewegt. Also ich gebe es offen zu, also ich komme gerade momentan von dem Thema nicht los. Und was mich im letzten halben Jahr ungemein beschäftigt hat, wo ich immer noch oft dran denke, ist vom Deutschlandfunk von Fritz Espenlaub federführend die Peter Thiel Story, wo unglaublich viel klar wird, wie diese Tech-Bros eigentlich ticken und mit welchen kranken Technokraten denken sie die Welt umkrempeln wollen. Und dieses ich kaufe mir die Welt ist wirklich Wahrheit geworden. Und das ist sehr, sehr beklemmend. Macht nicht gerade zuversichtlich, weil wir das auch hatten, aber mir hat es einfach ein bisschen näher gebracht, was da eigentlich für eine Macht wirkt. Und ich habe großen Respekt davor und beobachte das natürlich. Und es macht mir eigentlich ein bisschen Angst. Und wenn ich nochmal eine Lanze fürs Lokale brechen darf, um
immer gerne
zuversichtlich zu sein. Ja. Lange hat es gedauert, aber ich finde, so langsam kommen gerade aus dem lokalen Radio ein paar Podcasts, die wirklich gut zu hören sind. Mhm. Es hat wirklich lange gedauert, was für mich nicht verständlich ist, weil es gibt so unglaublich gute Audioleute im Lokalradio, die unglaublich viele Themen in der Nähe kennen. Also da liegt so ein Goldschatz, den es noch zu heben gilt. Aber was mich letztes Jahr unglaublich begeistert hat, ist auch mit dem Audiopreis in NRW ausgezeichnet worden, dass der Chefredakteur von Radio RSG einen Podcast gemacht hat über das Leben im Knast, der heißt Knast Live. Und ich habe da jede Minute aufgesogen, wie mit Abstand, wie er dieses Leben, wie Thorsten Kabitz ist übrigens der Name, Entschuldigung, wie Thorsten Kabitz es unglaublich gut schildert und auch, also nicht, es ist nicht irgendwie weichgespült oder vereinnahmt für eine Seite, sondern er bleibt neutral, aber er schildert unglaublich, wie das ist, eigentlich im Knast zu sein. Also unglaublich beeindruckend, und fand es ganz cool. Da werden sicher wieder viele sagen und fragen, ja, verdient er Geld damit? Mag sein, dass es noch nicht das große Geld ist, nur man ist jetzt an einem Punkt, und das sollte man vielleicht vielen Medien in diesem Jahr mitgeben, wenn ich nicht sorge, dass ich eine geile Dienstleistung habe, dass ich mit meiner Marke für die Menschen da bin, dann mag es vielleicht im ersten nicht gleich Geld einspielen. Aber wenn ich die nicht bei mir habe, dann sind die weg und dann habe ich nie eine Chance, vielleicht noch was draufzusetzen, womit ich Geld verdiene. Weil wenn sie weg sind, dann hole ich sie nicht zurück. Ich glaube, du hast auch mal berichtet, es gibt so erste Beispiele aus den USA, wo auch Lokalradio mit Podcasts ganz gut wieder da reinkommt, die Hörer zu halten. Also ich glaube.
Und anfängt Geld zu verdienen.
Ja.
Das ist, Hubbard Radio in Minnesota,
ja, genau.
Ist ein Beispiel zum, ja.
Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es wirklich darum geht. Also wir haben ja gerade in Tageszeitungsverlagen erleben wir das mittlerweile sehr stark, dass erstmal auch Angebote gesetzt werden, um die Leute zu halten, die auch mal kostenfrei sind.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dieses Denken muss stärker in mehr Medien sich durchsetzen. Wir müssen unsere Menschen hier halten und dann kann ich mir ein Geschäftsmodell ausdenken, so wie eigentlich die Anfänge des deutschen demokratischen Journalismus nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Da war erstmal die Dienstleistung da und dann wurde erst Geld verdient. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir wieder angekommen. Ja. Leider.
Journalismus als Dienstleistung für die Menschen, das ist, nehme ich so als zentralen Punkt so ein bisschen aus unserem Gespräch bis jetzt mit. Das zieht sich bei uns beiden ja so ein bisschen durch, das wieder mehr als Dienstleistung für die Menschen zu begreifen. Da passt auch, also ich habe jetzt einen Tipp, ich rede jetzt mal nicht über Podcasts an dieser Stelle, das tue ich ja sonst oft genug. Ich habe einen Tipp dabei, nämlich eine Doku, läuft auf Netflix, ist aber einen der großen amerikanischen, und zwar die Doku Cover-Up über Seymour M. Hersh, den US-amerikanischen Journalisten, die Journalistenlegende. Eine sehr sehenswerte Doku, erstmal sehr sehenswert gemacht auch, und ich finde, sie erzählt ganz viel über Journalismus mit, auch über den Journalismus heute. Also wer ihn nicht kennt, der ist ein Journalist, der ist inzwischen weit über 80. Der hat unter anderem Kriegsverbrechen der Amerikaner im Vietnamkrieg aufgedeckt, dass die Massaker von My Lai zum Beispiel hat er aufgedeckt. Er hat die Folter im Gefängnis Abu Ghraib im Irak von amerikanischen Soldaten aufgedeckt. Hat über den Watergate-Skandal für die New York Times berichtet, also schon eine Reporterlegende, eine investigative Journalismuslegende. In letzter Zeit ein bisschen in die Kritik geraten, da komme ich gleich auch noch kurz zu. Aber was diese Doku nämlich genau das erzählt, ist: Journalismus ist Machtkritik, das habe ich ja gerade schon gesagt. Und Journalismus ist nicht dafür da, einfach das wiederzugeben, was Mächtige einem in den Blog diktieren und das dann in irgendeine Überschrift zu packen und zusammenzufassen, der Präsident hat ABC gesagt oder irgendwie, sondern einfach zu hinterfragen, einfach zu immer skeptisch zu bleiben gegenüber Menschen, denen Macht gegeben ist vom Volk, und denen auf die Finger zu schauen oder auch unter die Finger. Was wollen sie denn verbergen? Deswegen ja auch Cover-Up, weil ganz viel ja irgendwie auch wirklich vertuscht werden soll. Das zeigt diese Doku irgendwie sehr eindrücklich einmal, wie wichtig das ist, wie wichtig das auch immer schon war und wie schwierig das auch ist. Also wie sehr auch dann Kräfte und Mächte dagegen arbeiten, dass schon so Journalisten wie ein Hersh damals solche Dinge aufdecken, und dass das Journalismus ist und nicht einfach irgendwie ich diktiere, irgendwie lass mir irgendwas in den Blog diktieren. Und er hat am Anfang der Doku, das fand ich sehr eindrücklich, hat er irgendwie sehr den beiden DokumacherInnen zu verstehen gegeben, dass er ihnen eigentlich gar nicht traut. Ist, glaube ich, so sein, das bestimmt sein Leben sehr. Und er hat gesagt, it's hard to know who to trust. Das war immer so sein, ist, glaube ich, sein Mantra. Und das trägt er bis heute. Und es ist ja eine Geschichte über Journalismus, was er leisten kann, um Dinge aus dem Dunkeln ins Licht zu ziehen. Aber es ist halt auch ein bisschen eine Geschichte darüber, dass es in den USA immer schon Phasen und Dinge gab, die weit weg von jeglicher Moral gelaufen sind und die wirklich schockiert haben. Und dass, ja, was im Moment passiert, schrecklich ist, aber auch keine historische Einmaligkeit ist. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen, auch wenn man Dinge bewertet. Und das zeigt diese Doku alles. Sie zeigt aber auch einen Mann, der von einer ziemlichen Hybris getrieben ist. Also es ist auch nicht nur ein Feiern dieses Journalisten. Er hat ja zum Beispiel auch letztes Jahr eine Geschichte gemacht, dass die Amerikaner selbst die Nord Stream Pipeline gesprengt haben sollen, was sehr einzig und allein auf einer einzigen Quelle wohl begründet hat, und was offensichtlich nicht stimmt. Und dass man auch dann nicht zu sehr in seinen eigenen Überzeugungen dann auch gefangen sein darf, auch wenn man schon lange im Geschäft ist und eine Legende ist. Und diese Geschichte, also schaut euch diese Doku an, weil sie, wenn ihr euch für Journalismus interessiert, sowieso, weil sie unglaublich viel über Journalismus und die Wichtigkeit von Journalismus auch gerade in diesen Zeiten erzählt, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Arbeit so eines Mannes dann haben kann.
Eine echte Dienstleistung
am Menschen zu sein, auch da wieder. Das war ihm schon auch immer ein Anliegen.
Und bei allem Alten wollen wir mal ein bisschen altersmilde sein. Er ist ja schon alt.
Er ist schon,
also
genau.
Keine gute Sache auf einer Quelle, es musst du eigentlich selber wissen, aber ja. Wir wollen jetzt mal kurz altersmilde.
Genau, da sind wir altersmilde.
Genau.
Gut, machen wir noch die letzten beiden jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen kürzer. Wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Welchen Newsletter sollte man denn abonnieren?
Du, der Quantität, da gibt's ja ohne Ende. Da will ich gar nichts empfehlen. Also wer hat nicht jeden Newsletter? Aber ich möchte mal ein bisschen Qualität kurz mal werben. Also im Sinne von, durchatmen, schlau machen und vielleicht manchmal ein bisschen britischen Humor. Und da möchte ich einfach den Menschen da draußen aus der Reihe der Lage am Morgen vom Spiegel den Stefan Kusmani empfehlen. Ich feiere es immer, wenn der Autor der Chefredaktion die Lage am Morgen schreibt. Denn die bittersten Themen werden von ihm in herausragendem Deutsch, wo wir wieder beim Punkt werden, in wirklich unglaublich guter Sprache, sehr kritisch wahrgenommen, teilweise auch selbstkritisch. Er bringt auch manchmal Persönliches rein. Und es ist oft so viel Humor zwischen den Zeilen. Ich liebe es und es macht mir den Tag einfach besser. Ich bin ein Nachrichtenjunkie. Ich schaue in der Früh auf meinem iPad alles durch, bevor ich aufstehe. Und ich freue mich immer, wenn der Tag mit Stefan Kusmani beginnt.
So, das ist kurz und bündig, sehr gut. Ich mache auch, jetzt bin ich doch wieder beim Thema Podcast, ich mache dann auch einen, wenn man sich beim Thema mit dem Thema Podcast beschäftigen will, aber echt auch ein bisschen darüber hinaus, empfehle ich Beifahrersitz von Denise Fernholz, weil das in meinen Augen im deutschsprachigen Raum der fundierteste Newsletter mit allem, was mit Podcast und Audio zu tun hat, unglaublich fundiert geschrieben. Man merkt, dass sie ein Riesennetzwerk in die Branche hat, lässt auch immer verschiedene Stimmen von großen Plattformen bis zu kleinen unabhängigen PodcasterInnen zu Wort kommen. Das gefällt mir immer total. Und wenn man auf dem Laufenden bleiben will, was sich beim Podcast tut und verändert, gerade im deutschsprachigen Raum, sollte man Beifahrersitz abonniert haben. Aber das ist auch für Leute interessant, die vielleicht jetzt nicht primär im Podcast arbeiten, weil es auch sehr viel darüber erzählt, über Community, wie erreiche ich eigentlich die Leute, wie da Dienstleistungen sein, mutig sein, Geschichten mal anders zu erzählen. Also es erzählt auch immer ein bisschen mehr mit als so über den reinen Podcast-Markt. Deswegen ist das an der Stelle meine Empfehlung.
Vielleicht sollte man noch empfehlen, This is Media Now, weil dich gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch als LinkedIn-Newsletter.
Ja, als LinkedIn-Newsletter.
Da guckt man auch immer gern rein.
Könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr da Lust drauf
da
habt.
Da guckt und hört man gerne rein.
So, jetzt letzte Frage, bezieht sich ja auf einen Trend, den es ja auch dieses Jahr gibt. Wir gehen ja alle wieder mehr raus und unter Leute und auf
tun
Events das? Und so. Also sollten wir vielleicht, weil wir uns nicht so zu sehr immer von dem treiben lassen sollten, was irgendwie oft irgendwelche Algorithmen oder Schreihälse und Polarisierungsunternehmer uns auf den Social-Media-Kanälen so vorwerfen wollen, uns anschreien gegenseitig, sondern eher wieder raus in dieses echte Leben. Und deswegen frage ich, welches Event oder welches welchen Ort Insto sollte man mal besucht haben in diesem Jahr?
Ey, da kann ich nur Eigenwerbung machen. Also, ich bin wirklich seit über 30 Jahren in den Medien und ich mochte immer ganz besonders die Lokalrundfunktage und freue mich, dass ich da mittlerweile mitwirken kann im Programm und auch ein bisschen live bloggen darf. Und das macht einfach Spaß, weil da wirklich die Leute sind, die Lokales ernst nehmen. Es ist wie ein großes Klassentreffen und vor allem es ist eine Stadt, die sonst nicht so im Medienmittelpunkt steht. Das ist Nürnberg. Mhm. Und Nürnberg ist, es tut uns gut, da zu sein. Ich bin da jedes Mal gern. Ich freue mich, die Leute zu sehen. Ich mache das total gerne. Ich kann auch jedem nur raten, hinzugehen. Man muss nicht mal im Lokalen oder im Regionalen
nicht
arbeiten.
Unbedingt.
Man kann auch als nationaler Player dort sein.
Auch interessant für euch.
Dann ist
gerade
es
für
wirklich
euch
eine geerdete und ehrliche Veranstaltung, die großen, großen Spaß macht.
Sehr schön. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe jetzt gar nicht so einen konkreten Ort vielleicht, also eigentlich gibt es schon ein paar konkrete Ideen, aber besucht Events mit jungen MedienmacherInnen, mit Nachwuchs, mit Praktikanten, die divers besetzt sind, weil da lernt ihr unglaublich viel. Also ich kann nur zum Beispiel, ich war im vergangenen Dezember beim Radionetzwerktag in Frankfurt, unglaublich inspirierende Veranstaltung mit ganz vielen jungen Menschen aus der Radiobranche, die für das Medium brennen, die Bock haben, was zu gestalten, was Geiles zu machen. Die Media for You von unseren Kollegen von Start into Media, auch immer wahnsinnig, was die auf die Beine stellen und wie divers und wie großartig die da und wie kreativ und mit was für einem klaren Blick aber auch auf die Welt und mit neuen Ideen junge Menschen hinkommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gibt es sicherlich auch noch viele andere Events in die Richtung. Besucht Events, wo der Nachwuchs was zu sagen hat.
Ja, weil
und
die
lasst
uns
euch auch was von denen
genau,
sagen.
Und weil die uns aus der Bequemlichkeit rausholen ja. Und uns daran erinnern, Journalismus muss erstmal eine gute Dienstleistung am Menschen sein.
Genau. Und das ist mein Tipp zum Schluss unseres Gesprächs. Liebe Petra, vielen Dank.
Ja,
jetzt haben wir
dir
einen Ritt gemacht durch das, was man sich anhören, anschauen sollte, was man denken sollte, welche Gedanken man sich vielleicht dieses Jahr über seinen Job, über seine Verantwortung, die wir ja mit unseren Jobs in diesen Medien haben, durchaus alle haben, machen sollte. Und ich glaube, unser zentrales Motiv, es kam raus an der einen oder anderen Stelle, war Journalismus, aber auch insgesamt, was wir in den Medien machen, als Dienstleistung zu begreifen für die Menschen, für die wir das machen, die es am Ende ja dann auch bezahlen sollen. Das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke, den wir mitnehmen nach 2026. Petra, vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, von dir zu lesen in diesem Jahr im Blog der Medientage. Und dann bleibt mir nur noch, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Und vielleicht hören wir uns ja auch hier im Podcast irgendwann dann mal wieder.
Ja.
Und sonst treffen wir uns.
Vielen Dank, dass dieses Crossover mal so stattfindet zwischen den Inhaltemenschen der Medientage und wir denken viel nach.
Ja, das habt ihr, glaube ich, gemerkt. Also wir sind schon so von der nachdenklichen Sorte hier. Aber wir haben auch manchmal Spaß. Also es soll jetzt nicht rüberkommen hier, dass wir so nachdenklich nur die ganze Zeit zusammensitzen. Da müsst ihr mal auf unsere Events kommen und abends auf das Medienfest der Lokalrundfunktage zum Beispiel. Da werdet ihr dann vielleicht auch sehen, dass wir nicht nur nachdenklich sind.
Und darf ich dein Motto jetzt noch sagen? Bleibt stabil.
So, jetzt muss ich das nicht mehr sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, das Update für alle, die Medien machen.